Nog geen reet, hè? Sagst du, wenn ich anfangen kann? Gut. Ja, dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Predigt. Auch gerade die, die im Livestream zuschauen. Und heute ich habe ein paar Psalmen übersprungen. Heute ist der Psalm 8 dran. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil der Psalm 8 an einem ganz bestimmten Ort eingebettet ist. Denn der Psalm 8 steht exakt, und zwar im Hebräisch auch exakt von der Zeilenanzahl zwischen 10 Klagepsalmen. Und in diesen Klagepsalmen geht es um Bedrängnis der Feinde, es geht um Anfechtungen, es geht um Feindschaften, um Bedrängnis. Aber jetzt der Psalm 8 klingt jetzt ein neuer Ton. Da kommt jetzt ein neuer Ton raus. In der Mitte von all dieser Klage kommt Staunen und Lob führen. Ein Loben, das die Bedrängnis zum Schweigen bringt. Staunen über Gott, seine Werke, über seine Schöpfung, aber auch über seine Erlösung. All das steht also wie ein Leuchtturm mitten in dieser ganzen Klage drinnen. Und das ist auch für uns ein grosses Beispiel für unser Leben. Das Lob Gottes Klage durchbricht. Das Lob Gottes das Leiden durchbricht. Und da dürfen wir den Psalm als Hilfe nehmen. Und darum wollen wir jetzt den Psalm gerade mal zusammenlesen. Den Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, und die Fische im Meer, alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Psalm startet mit einem Lob, mit einem Ausruf vom Lob Gottes. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist ein wunderbarer Ausruf, und aus dem Staunen über Gott kommt. Vers 2, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Ja, Gott ist der Herrscher über Himmel und Erde. Er ist der, der seine Herrschaft eingesetzt hat. Seine Herrschaft betrifft aber nicht nur einfach die Erde, sondern es betrifft das ganze weite Universum. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das kommt im Vers 4 so schön raus. Und der David staunt über das, was Gott gemacht hat. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Der David blickt da in den Nachthimmel und er sieht, voller Staunen die ganzen Sterne und den Mond an und die ganze Weite vom Universum. Und es ist wahnsinnig, wenn wir die ganze Weite vom Universum anschauen, wie unfassbar, unvorstellbar groß das ist, aber wie auch unfassbar, unvorstellbar perfekt das alles zusammen schafft. Und kürzlich habe ich mal einen wissenschaftlichen Artikel gefunden mit einem spannenden Titel, wo steht: Es ist reine Glückssache, dass die Erde bewohnbar ist. Das ist der Titel von dem Artikel auf Englisch gewesen, ich habe es jetzt übersetzt. Doch es ist spannend, in dem Artikel geht es darum, um Statistiken und Modelle, wo man herausfinden wollte, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass da irgendwie durch den Urknall die Erde bewohnbar wurde ist. Und am Schluss die Aussage war, es ist reine Glückssache. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, dass das so ist. Aber wir haben ein bisschen mehr Informationen als rein wissenschaftlich. Wir wissen nämlich, dass das nicht viel mit Glück und Zufall zu tun hat, sondern wir wissen, dass ein Gott, ein Herr und Schöpfer ist, seine Hand im Spiel hat. Und es ist spannend, was die Bibel eigentlich für eine Aussage über ein atheistisches Weltbild hat. Im Psalm 14, Vers 1 kommt das ziemlich deftig über. Dort wird nämlich gesagt, der Narr spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott. Nur ein wirklicher Narr lügt nicht, dass es einen Gott geben muss. Und da ist die Bibel eigentlich ziemlich klar und ziemlich, ja, konfrontierend auch. Und selbst die Wissenschaftler in diesem Artikel haben ja am Ende müssen sagen, also eigentlich gibt es keinen wissenschaftlichen Grund, dass die Erde bewohnbar ist. Dass all Statistik eigentlich dagegen spricht. Dass all Wahrscheinlichkeitsrechnung eigentlich nicht aufgeht. Aber wir haben keinen Gott, der sich an Statistiken und Wahrscheinlichkeiten halten müsste. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Ein erbaulicher Punkt. Zu wissen, dass Gott außerhalb von unserem menschlichen Vorstellung und Wahrscheinlichkeitsvermögen arbeitet. Und das gilt auch ganz konkret für unsere Gemeinde. Das gilt ganz konkret auch für das Zeugnis, das wir vorher sehen durften. Da sprechen oft ganz viele Sachen dagegen. Wir haben das im letzten Jahr sehr stark erlebt, dass viele Sachen einfach möglich gewesen sind. Dass viele Sachen einfach funktioniert haben, obwohl man eigentlich hätte sagen müssen, die Situation lässt es eigentlich nicht zu. Und der Gott, den wir hier konkret erleben dürfen, der Gott ist und bleibt Gott, egal wie es uns gerade geht. Und das befreut uns, denn Gott ist nicht abhängig von unserem Gemütszustand. Gott ist nicht abhängig, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht, sondern Gott ist und bleibt der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das kann ihm niemand nehmen. Und darum können wir Gott immer und überall loben, für das, wo er ist. Und das dürfen wir machen, wenn wir irgendwo, wenn ich letzte Woche, am Freitag, bin ich wieder mal auf einer Schneeschuhtour gewesen und habe die Welt von oben betrachtet und wie wunderbar Gott das alles gemacht hat. Aber das dürfen wir auch machen, wenn wir im Garten sind und sehen, ja, wie das einfach wächst und wir eigentlich nichts dazu beitragen können, dass das wächst. Oder wenn wir zur Arbeit fahren und aus dem Fenster schauen und die Welt sehen, wie das alles zusammenspielt. Dann dürfen wir in Staunen über Gott kommen. Über den Gott, der alles perfekt und wunderbar gemacht hat. Das dürfen wir auch, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es uns nicht zum Dank zumut ist. Dann wissen wir immer noch, Gott hat sich nicht geändert. Es hat sich vielleicht meine Situation geändert, aber Gott, der hat sich nicht geändert. Und aus dem Staunen über Gott und was Gott ist, kommt automatisch das Lob für ihn. Das Lob über das, was Gott ist und gemacht hat. Im Vers 3 lesen wir über das Lob. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deinen Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Aus dem Maul von den Kindern und von den Säuglingen hat er sich ein Lob, oder andere Übersetzungen sagen auch eine Macht oder ein Bollwerk. Also da passiert etwas. Da ist etwas Substanzielles rum. etwas, so eine Auswirkung hat. Und das macht er nicht aus dem Maul von den Mächtigen und Herrscher von dieser Welt. Auch nicht aus dem Maul von den mächtigen Engeln oder Herrscharen im Himmel, sondern aus dem Maul vom schwächsten und unbedeutendsten Mensch. Aber das für uns unscheinbare, unbedeutende Lob vom Kind hat gewaltige Auswirkung. Das bewirkt etwas. Denn durch das Loben werden die Feinde Gottes zum Schweigen gebracht. Und ist uns bewusst, was das für eine gewaltige Aussage ist, die der Psalm da macht. Durch das Lob vom Kind, vom kleinsten, unbedeutendsten, werden die Feinde Gottes zum Schweigen gebracht. Und da kommt heraus, warum der Psalm so zentral und ganz bewusst zwischen diesen Klagepsalmen steht. Weil es zeigt nämlich den Ausweg aus der Bedrängnis. Es zeigt den Ausweg aus der Klage raus. Das Lob Gottes durchbricht Klage. Und es ist wunderbar, wenn wir schauen, wie ein Kind so ohne Vorurteil und locker darf Gott loben. In ganzer Freiheit, und da staune ich immer wieder drüber, was da für eine Vertrautheit um ist. Es sind keine grossen Worte, die Kinder machen können, aber sie treffen oft besser als unsere grossen Worte von uns Erwachsenen. Und da wollen wir uns Kinder als Vorbild nehmen, dass wir in Freiheit, in einer Vertrautheit Gott loben wollen. Dass wir uns nicht irgendwie zuerst müssen, weiss nicht was für gewaltige Worte zurechtweisen, sondern dass wir aus dem Staunen heraus ein kindhaftes Lob dürfen vorbringen. Denn im Lob geht es um eine Herzenshaltung und nicht um schöne Worte. Weil Gott bedarf nicht unserer Stärke. Gott ist ja schon unendlich stark. Und wenn wir jetzt einfache mathematische Rechnung machen, unendlich plus eins, das gibt immer noch unendlich. Also Gott braucht uns nicht. Darum hat Gott viel lieber, dass er unsere Schwachheit, in unserer Schwachheit, in unserem schwachen Lob zeigt, wie stark das er ist. Es geht im Lob also nicht um uns, nicht um unsere Stärke, nicht um unser schönes Wort, nicht was wir sind, sondern es geht darum, was ist Gott und was macht Gott mit uns? Und dass Gott uns ermöglicht hat, überhaupt zu ihm zu kommen. Und da bietet uns der Psalm eine schöne Hilfe, wie wir das machen können. Nämlich indem wir in Staunen über Gott fallen. Indem wir uns nicht zurückhalten im Staunen über ihn. Indem wir seine Werke mit Ehrfurcht anschauen und auch mit Ehrfurcht behandeln. Und daraus Lob und Dank kommt. Das Lob von diesen Kindern hat aber da noch mal eine andere Dimension. Jesus zitiert nämlich genau diese Stelle im Neuen Testament, wo er im Tempel wirkt. In Matthäus 21, 15 bis 17 lesen wir davor. Matthäus 21, 15 bis 17. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nicht gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Jesus bezieht den Lob, den in dem Psalm eindeutig und unmissverständlich am Herrscher und Schöpfer von Himmel und Erde gilt, auf sich persönlich, auf sich selber. Und damit lässt Jesus kein Zweifel übrig, dass er selber der Herrscher und Schöpfer vom Universum ist, dass er Gott ist. Und das Lob von der Kinder ist spannend. Der Ausruf Hosianna bedeutet eigentlich, hilf doch. Aber da wird es als Jubelruf formuliert. Und darum nimmt es eigentlich das schon vorweg. Jesus ist der Helfer und der Retter. Er ist der, der helfen wird und hilft. Und das haben die kleinen Kinder im Tempel bezeugt. Und damit haben sie die Pharisäer zum Schweigen gebracht. Denn die Kinder haben mehr verstanden als die Gelehrten und Weisen von der damaligen Zeit. Und somit entkräftigt das Lob der Kinder eigentlich die Anfeindungen Gottes. Und der Psalm wird da zur Realität. Ja, in der Schöpfung können wir staunend feststellen, dass es einen Gott geben muss. Dass es einen Gott sein muss, dass irgendwo jemand muss geben, der die Erde geschaffen hat. Aber im Lob von diesen Kindern sehen wir, dass der Gott ein persönlicher Gott ist. Dass sich der Gott um uns kümmert. Und das führt uns in ein weiteres Staunen. Verse 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wenn wir sehen, wie gross und mächtig Gott ist, dann erstaunt es uns umso mehr, wie der Psalm eigentlich weitergeht. Mit nämlich der Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Was ist der kleine Mensch, dass sich Gott, der Herrscher von Himmel und Erde, um ihn kümmert? Warum soll sich der Herrscher vom Universum um uns bemühen? Die Tatsache, dass es einen Gott gibt, ist gewiss, ja, die Tatsache, da können wir dahinter stehen. Wir können das in der Schöpfung erkennen, wie auch der Paulus im Römer 1, Vers 20 sagt. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Ewigkeit, Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir wissen also durch Nachdenken über die Schöpfung, dass es einen Gott gibt. Aber wer der Gott ist, ganz persönlich, das finden wir nicht raus in der Schöpfung. Das finden wir nur in der Selbstoffenbarung Gottes raus, in seinem Wort. Und in seinem Wort stellt sich Gott uns vor, als der persönliche Gott, als der Gott, der uns entgegengekommen ist. Wir können in der Natur ins Staunen kommen, aber über ihn finden wir nichts raus. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil heute in der Welt versucht man Gott rein von der Natur her zu definieren. Und das führt in einen spiritualistischen, naturalistischen Glauben, wo wir Gott selber definieren. Wir sehen, ah, Gott, der ist im Baum. Gott ist also überall, der ist also der Baum. Aber das ist nicht so. Gott ist der Schöpfer vom Baum. Er ist nicht der Baum. Aber in seiner Schöpfung erkennen wir, dass es jemanden muss geben muss, der den Baum gemacht hat. Und der Gott, der also alles gemacht hat und sich uns offenbart hat als persönlicher Gott, der hat den Mensch gekrönt und Macht übergeben. Und jetzt will ich da eine kritische Frage stellen. Stimmt das wirklich, was der Psalm da sagt? Trifft das wirklich zu? Und da steht. Wenn wir nämlich in die Welt schauen, dann wird Gott irgendwie nicht dir geben. Dann handeln wir nicht so, wie wenn wir wirklich die Herrschaft von Gott bekommen hätten. Wir sind nicht Herrscher, sondern wir werden beherrscht, nämlich von Hass vor Feindschaft. Ja, wir werden beherrscht von Sünde. Und da drinnen macht der Mensch nicht wirklich den Anschein, dass uns alles übergeben worden wäre. Wir stehen unter der Herrschaft von Hass, von Angst, von Anfeindung, von Tod, kurz vor der Sünde. Und der Paulus hat in dem Anblick eigentlich nur einen bedauernswerter Ruf, den er machen kann. Im Römer 7, 24 lesen wir das. Ich, elender Mensch, wird mich erlösen von diesem Todesleid. Bedeutet das also, dass wir in Trübsal und Hoffnungslosigkeit verfallen sollen? Ja, dass wir den Psalm besser gar nicht mehr lesen, dass wir ihn vielleicht sogar eher aus unserem Repertoire rausstreichen sollen, weil er uns eigentlich etwas sagt, was gar nicht Tatsache ist? Und wenn wir in die Welt schauen, ja, dann können wir wirklich auf die abstruse Idee kommen. Wir können wirklich auf die Schlussfolgerung kommen. Aber wir haben eine andere Sichtweise. Wir haben nämlich die Sichtweise vom Wort Gottes, vom ganzen Wort Gottes. Und darin wird uns eine herrliche Tatsache offenbart, wo wir uns jetzt zuwenden wollen. Denn im Neuen Testament gibt es einen ganz erstaunlichen Blick auf den Psalm. Im Hebräerbrief wird uns nämlich gezeigt, um was es in dem Psalm in erster Linie wirklich geht. Nämlich um Jesus Christus. Er ist der, der das Lob der Kinder gilt. Aber er ist auch der, der den ganzen Psalm gilt. Der Hebräer 2, 5 bis 11 tut das ausführen. Und ich werde das jetzt ein bisschen auszugsweise lesen, weil es sonst ein bisschen lang wird. Aber leset die Stelle daheim nochmal ganz durch, weil die ist wirklich sehr gehaltsvoll. Hebräer 2, 5 bis 11. Denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führe. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Ich habe jetzt ein paar Verse übersprungen. Aber wie gesagt, lasst das gern daheim nochmal ganz nah. Weil der Hebräer greift da den Psalm 8 ganz direkt zu, ganz direkt auf und zitiert ihn da wortwörtlich. Und er bemerkt die Tatsache, die wir vorher auch schon bemerkt haben, dass wenn wir in die Welt schauen, wir nicht wirklich erkennen, dass ein Mensch alles unterstellt wird. Vers 8, das ist der letzte Teil. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und der einfachste Beweis, den wir da machen können, dass das wirklich so ist, ist, wenn wir eine Fliege im Zimmer haben in der Nacht. Und wenn wir jetzt wirklich Herrscher über alles wären, dann könnten wir jetzt einfach sagen, so, bis war ruhig. Und ich würde fragen, hat das jemand da drin schon mal erlebt? Also ich versuche es jedes Mal wieder, aber es funktioniert irgendwie nicht. Es ist also weit weg, dass der Mensch wirklich die Stellung wird einnehmen, und der Psalm da beschreibt. Und das bemerkt der Hebräer da auch. Doch jetzt kommt eine herrliche und freudige Aussage im Hebräer raus. Eine Aussage, die alles ändert. Nämlich die Aussage im Vers 9. Wir sehen aber Jesus. Wie wundervoll ist das, so dunkel und chaotisch die Welt auch um uns scheint. Wir sehen aber Jesus. Der Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, der, der nicht an seiner Herrlichkeit festgehalten hat und sich für eine kurze Zeit für uns erniedrigt hat. Erniedrigt sogar unter die Engel, die Engel, die ihm eigentlich dienen, damit wir wieder zu Gott kommen können. Der Jesus, der Schöpfer und Herrscher von Himmel und Erde ist, der Jesus sehen wir in dieser ganzen Dunkelheit dieser Welt, weil er selber als Licht in die Welt gekommen ist. Das ist der Jesus, den alle Zusagen von dem Psalm zutreffen. Es geht also in dem Psalm gar nicht darum, um uns, sondern es geht darum, um Jesus Christus und sein Reich. Durch sein Erlösungswerk, sein Tod und seine Auferstehung führt er uns wieder zum Vater. Wie man das im 1. Petrus 3,18 schön lesen. 1. Petrus 3,18, dort steht: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Weil Jesus unsere Sünde getragen hat, können wir wieder zu Gott kommen. Wir müssen nicht mehr in dieser Feindschaft mit Gott leben. Und auf diesen Jesus dürfen wir schauen. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, dass du auf diesen Jesus noch gar nie wirklich geschaut hast. Ja, dass du dich vielleicht eher abwendest, wenn du seinen Namen hörst. Vielleicht scheint dir das Chaos, die Finsternis von dieser Welt der Beweis zu sein, dass Gott sich nicht kümmert, dass er ein unpersönlicher Gott ist. Da will ich dich herausfordern, dass auch du auf Jesus schaust. Und du darfst das so machen, dass du in der Bibel über ihn liest, dass du ihn kennenlernst, dass du über ihn nachforschst, aber dass du auch im Gebet mit ihm in Kontakt kommst. Ja, Jesus will auch dich zu Gott führen, zum Vater führen. Er hat auch für dich die Sünde am Kreuz getragen. Nimm du das Angebot an. Gib deine Sünde bei ihm ab. Und erkenne, dass er der wahre König und Schöpfer der Welt ist. Lass ihn dein Leben bestimmen. Denn wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir Anteil an ihm. Im Johannes 1,12 wird das beschrieben. Es steht: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind also durch den Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes geworden. Wir sind eine neue Kreatur, ein neuer Mensch geworden. Und durch das haben wir Anteil an der Krönung und der Herrlichkeit von Jesus Christus, einem wahren Mensch. Und darum gilt jetzt die Aussage in dem Psalm auch für uns. Ja, wir, die Nachfolger von Jesus Christus sind, haben Anteil an seinem Reich. Und das jetzt schon. Jetzt schon in Raum und Zeit. Und das ist ein unbeschreibliches Vorrecht, das wir haben dürfen. Wir sind durch Jesus mit Ehr und Herrlichkeit gekrönt worden. Auch durch unser Lob werden die Feinde Gottes zum Schweigen gebracht. Denn in unserem Lob kommt nämlich raus die Herrlichkeit Gottes und sein Sieg über Satan, sein Sieg über Tod und Teufel. Weil durch seine Errettung erst, durch sein Werk, können wir in das Lob kommen. Und darum proklamieren wir jedes Mal, wenn wir loben, eigentlich die Herrschaft und Macht Gottes über Satan. Aber auch gleichzeitig, dass wir errettet dürfen sein. Jesus ist der Herr und der Sieger. Und darum danken und loben wir auch zusammen im Gottesdienst. Darum lesen wir sein Wort, weil wir Anteil an Jesus Christus haben. Weil man in Jesus Christus erkannt hat, dass am Ende nicht Satan siegen wird. Wie wir das vielleicht auch haben können in der aktuellen Situation, können wir das glauben, ja, Satan wird siegen, aber das stimmt nicht, weil Jesus Christus hat schon gewonnen. Und diese Tatsache gilt für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und diese Tatsache proklamieren wir, wenn wir Gott loben. wenn wir ihm singen. Aber es gibt noch eine grössere Verheißung. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, am Ende der Zeit, werden wir mit ihm regieren. Wie das in der Offenbarung 20, Vers 6 steht. Und noch viel mehr. Wir werden sogar Engel richten. Im 1. Korinther 6, 3 wird uns das verheißen. 1. Korinther 6, 3. Es steht, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das ist eine gewaltige Aussage, die man da lesen. Ja, wir werden durch Jesus Christus auch über die Engel erhöht werden. Wir werden dann auch nicht mehr ein wenig niedriger als die Engel sein, sondern in Jesus Christus haben wir eine Zusage, dass wir erhöht werden ins Unermessliche. Jesus ist der lebendige Beweis in Raum und Zeit, dass Gott sich tatsächlich um uns kümmert. Dass Gott sich tatsächlich uns angenommen hat. Dass er nicht der Gott ist, der einfach in der Natur mal gewirkt hat und jetzt fern ist, sondern dass der Gott ist, der immer noch da ist und sich um uns kümmert. Lass uns auf den schauen, auf den Jesus schauen und über all dem wacht. Und jedes Atom in dem Universum in seiner Hand hat, unter seiner Kontrolle ist. Das ist die herrliche Zusage, die uns der Psalm macht. Über das dürfen wir in Lob, Dank und Staunen kommen. Und so bleibt uns am Schluss nur noch etwas übrig, nämlich mit dem letzten Vers von ganzem Herzen einzustimmen und gemeinsam in den Lobpreis einzustimmen. Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke und lobe dich für das, was du bist, dass du der Herrscher bist, der